London im Frühjahr 2009. Steph Brennan, der Physiotherapeut des Londoner Rugby-Clubs Harlequins, verlässt das Büro von Cheftrainer Dean Richards. Brennan setzt sich in sein Auto, fährt zu einem kleinen Geschäft für Theaterbedarf, betritt den Laden und steuert zielsicher auf ein ganz bestimmtes Regal zu. Er greift in eine Grabbelkiste mit kleinen Kapseln, die mit Kunstblut gefüllt sind, nimmt eine Handvoll davon mit zur Kasse, bezahlt und geht. Und wenige Tage später, am 12. April, spuckt Harlequins-Spieler Tom Williams in der Endphase eines Europacup-Spiels gegen den irischen Club Leinster plötzlich Blut. Das Publikum hält den Atem an. Williams' Gesicht ist blutverschmiert. Er sieht fast aus wie der Joker in The Dark Knight. Aber als Williams von Physio Brennan vom Feld geführt wird, zwinkert er verschwörerisch in Richtung Bank. Natürlich blieb das nicht unbemerkt. Außerdem, die angebliche Verletzung war quasi ohne Gegnereinwirkung passiert. Eine Vermutung machte die Runde.
Who punched Tom Williams in the mouth? Tom Williams?
Die Vermutung bestätigte sich schnell. Williams hatte die schwerwiegende Verletzung tatsächlich nur vorgespielt. Aber warum? Was wollte er damit bezwecken oder sollte er vielleicht etwas damit bezwecken?
Steph gibt mir eine Blutkapsel. Wenn dich einer berührt, steck sie in den Mund und wir holen dich runter.
Der Skandal bekam einen Namen, Bloodgate, und er erschütterte die Rugby-Welt. Denn er offenbarte mehr über die vermeintlich so saubere und ehrliche Branche und speziell über die Vorgänge bei den Harlequins, als vor allem denen lieb war.
Toxische Führung. Wenn man Entscheidungen nicht hinterfragen darf.
Bloodgate, ein Sündenfall, der die Werte einer ganzen Sportart arg in Frage stellte und das Leben aller Beteiligter dramatisch veränderte.
Man nimmt sich, was man will, viele Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, ich bin Malte Asmus und ermittle heute bei Tatort Sport im wahrscheinlich größten Skandal der Rugby-Geschichte, Bloodgate von 2009. Das war ein Fall von Sportbetrug, der die Rugby-Welt, die bis dahin eigentlich ja vor allem für ihre Integrität und Fairness bekannt war, in ihren Grundfesten nachhaltig erschütterte. Rugby ist eine von Gentlemen gespielte Sportart für Raufbolde, das ist ja ein bekanntes Zitat, aber dieses Image bekam einen gehörigen Kratzer. Bloodgate war nämlich ein riesiger Vertrauensbruch, der noch Jahre nachwirkte. Ein Fall, der als Farce begann, aber dramatisch endete mit erheblichen Auswirkungen auf Karrieren und Leben aller Beteiligter. Sie alle verloren durch Bloodgate nämlich nicht nur ihre Reputation, sondern viel mehr. Gleichzeitig schuf der Skandal aber auch das Bewusstsein für Prävention und für dringend nötige Regulierung und Überwachungsmechanismen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Steigen wir also detaillierter ein in die Ereignisse des 12. April 2009. Passiert ist das alles während des Heineken Cup Viertelfinalspiels zwischen dem irischen Team Leinster und den gastgebenden Harlequins aus London in deren Heimstadion, dem Twickenham Stoop. Der Heineken Cup, das ist im Rugby quasi das Äquivalent zur Champions League im Fußball, also ein extrem bedeutender europäischer Wettbewerb. Ein Wettbewerb der besten Clubs aus den großen europäischen Rugby-Nationen. England, Schottland, Wales, Irland, Frankreich und Italien. Und in dem Duell Harlequins gegen Leinster ging es um den Einzug ins Halbfinale. Nicht wie im Fußball mit Hin- und Rückspiel in der K.O.-Runde, sondern nur ein Spiel. Do or die, alles oder nichts, gewinnen oder ausscheiden.
Leo Collin leads Leinster into a Lions Den, seeking a fourth Heineken Cup semi-final. They're also seeking something that only one other visiting team has managed this season, an away victory at the Stoop. That team was Irish, London Irish, and they did it twice.
Es stand also viel auf dem Spiel, vor allem für das gastgebende Team, die Harlequins. Und die mussten zittern. Sie waren nochmal zurückgekommen in die Partie, nachdem sie zwischenzeitlich in dieser engen, packenden Partie schon mit 0-6 hinten gelegen hatten. 5 Minuten vor Ende der Spielzeit lagen sie knapp mit 5-6 zurück. Die Defensive von Leinster stand aber sehr sicher. Gegen die zu erfolgreichen Versuchen zu kommen, war extrem schwierig. Und die Zeit lief den Harlequins davon. Sie brauchten also am besten ein Field Goal, das im Rugby 3 Punkte bringt. Problem war nur, sie hatten niemanden mehr auf dem Feld, der so etwas schießen konnte, denn ihr bester Kicker Nick Evans war angeschlagen und bereits ausgewechselt worden. Und dessen Ersatzkicker Chris Malone hatte sich wenige Minuten zuvor eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und musste ebenfalls raus. Für Malone war zwar ein gewisser Tom Williams eingewechselt worden, der hatte aber ein großes Problem, wie er selbst im Toby Talks Podcast erzählt.
Ich kann nicht kicken.
Keine guten Voraussetzungen, aber das Rugby-Regelwerk ist ja ziemlich umfangreich. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Klauseln, die natürlich alle erdenklichen Szenarien, die in solchen Spielen auftreten können, regeln. Und eine Regel damals besagte, dass man Auswechslung bei den Offiziellen nicht nur anmelden, sondern auch genau erklären muss. Der auswechselnde Club muss angeben, aus welchen Gründen ein Spieler das Feld verlässt. Aus taktischen oder aus Verletzungsgründen. Das konnten die Clubverantwortlichen weitgehend frei wählen. Tom Williams erklärt es uns mal.
Bei Auswechslungen musst du angeben, ob taktische oder Verletzungsgründe vorliegen. Wir gaben immer taktische Gründe an, wenn keiner mit der Trage vom Platz gebracht werden musste. Wie in diesem Spiel Chris Malone. Er hatte sich was gerissen und war offensichtlich verletzt. Bei Nick Evans sagten wir taktische Auswechslung.
Also, der ausgewechselte Nick Evans, der beste Kicker im Team, war zwar angeschlagen, aber eben nicht auf der Trage vom Platz gebracht worden, sondern konnte selbst laufen. Und deshalb gaben die Harlequins seine Auswechslung als aus taktischen Gründen an. Mit einem Hintergedanken. Ein offiziell verletzter Spieler war raus aus dem Spiel, aber ein aus taktischen Gründen ausgewechselter Spieler durfte unter gewissen Voraussetzungen doch nochmal ins Spiel zurückkehren, erklärt Williams weiter.
Wenn ein Fly Half oder ein anderer Spezialist verletzt wird oder eine blutige Verletzung hat.
Also alles ganz einfach. Es musste nur eine blutige Wunde bei einem Spieler auftreten und der etatmäßige Kicker konnte wieder ins Spiel kommen. Gut, der war zwar angeschlagen, aber für einen Kick würde es bestimmt noch reichen. Und wie es der Zufall so wollte, genau in diesem Moment des Spiels, in dem ein guter Kicker gebraucht wurde, spuckte ausgerechnet Tom Williams, also der Mann, der ums Verrecken nicht kicken konnte, plötzlich Blut und musste wegen einer Blutverletzung ausgewechselt werden. Und der eigentlich verletzte Kicker Nick Evans, der sich, by the way, auch schon minutenlang an der Seitenlinie warm gemacht hatte, sollte jetzt reinkommen. Schiedsrichter Nigel Owen checkte kurz, warum Evans zuvor rausgenommen worden war und gab dann grünes Licht. Und der offenbar schwer aus dem Mund blutende Williams wurde vom Physio runter vom Feld und in die Kabine geführt. Und als er an der Bank der Harlequins vorbeikam, zwinkerte er seinen Kollegen mit dem rechten Auge ganz kurz zu. Wirklich nur ganz kurz und verstohlen, aber in den TV-Bildern war es doch ganz klar zu erkennen gewesen. Ihr merkt, da gibt es schon einige sehr, sehr komische Zufälle. Genau in dem Moment, in dem ein guter Kicker gebraucht wurde, erlitt ein Spieler eine blutende Wunde und machte damit den Weg frei für den benötigten Mann. Und dann dieses verdächtige Zwinkern, als Tom Williams den Platz verließ. Und das waren ja nicht mal die einzigen Merkwürdigkeiten. Denn dazu kam ja noch, dass Williams Verletzung anscheinend ohne Gegnereinwirkung passiert war. Als die Blutung startete, befand er sich etwas abseits des eigentlichen Spielgeschehens. Er kniete auf dem Rasen, nestelte umständlich an seiner Socke, führte dann eine Hand zum Mund, schien etwas im Gras zu suchen, führte wieder seine Hand zum Mund und als er aufgestanden war, war sein Mund plötzlich blutverschmiert. Der sah in dem Moment etwa so aus wie der Joker bei Batman. Wie gesagt, es war weit und breit kein Gegenspieler zu sehen und so erklärt sich auch die spontane Frage, die dem Sky-Kommentator an diesem Tag durch den Kopf und dann in seinen Mund schoss.
Who punched Tom Williams in the mouth? Tom Williams?
Und diese Frage stellten sich auch die Gegner von Leinster. Die hatten schon in den Minuten zuvor immer wieder argwöhnisch zur Bank der Harlequins geschielt, wo sich der eigentlich schon ausgewechselte Nick Evans warm machte. Und dann kam der auch noch rein für den aus heiterem Himmel blutenden Williams. Sie witterten Betrug, sagt rückblickend der damalige Leinster-Headcoach Michael Chaker.
Ich fragte meinen Videoanalysten, wie er sich hätte verletzen können. Er spulte zurück, aber wir entdecken nichts.
Alles sehr verdächtig. Das Spiel gewann Leinster am Ende knapp mit 6-5, weil ausgerechnet Hoffnungsträger Nick Evans einen Kick für 3 Punkte tatsächlich noch vergab. Aber die Gemüter beruhigte das überhaupt nicht. An der Seitenlinie kam es nämlich zu Tumulten und aufgeregt verfolgten dann Mitglieder des Medizinstaff von Leinster, Williams und seine Teamärztin Dr. Wendy Chapman in die Kabine. Leinsters Operations Manager Ronan O'Donnell erklärt das bei Talksport.
We had a chat with the doc and our physio.
Wir sprachen mit dem Doc und dem Physio. Sie führten Tom direkt in den Tunnel. unser Doc hinterher, um zu checken, was die Blutung verursacht hatte.
Aber ihnen wurde der Zutritt zur Kabine verwehrt. Williams und Dr. Chapman, die hatten nämlich abgeschlossen.
Wir waren im Physioraum. Dr. Wendy Chapman hat die Tür geschlossen und ihr Doc und ihr Physio schlugen gegen die Tür, wollten rein.
Während der Leinster-Staff immer lauter und heftiger an die Tür hämmerte, wurde Tom Williams drinnen auf der Pritsche heiß und kalt auf einmal. Denn natürlich war das Misstrauen von Leinster berechtigt gewesen. Natürlich war da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Natürlich hatten die Harlequins, hatte Tom Williams versucht zu betrügen. Der hatte natürlich keine Wunde im Mund, aber das durfte jetzt auf keinen Fall auffliegen. Wenn die jetzt hier reinstürmen, dachte er sich, dann sehen die, dass ich geschauspielert habe. Da bin ich dran. In seiner Verzweiflung und Angst aufzufliegen, sah er nur einen Ausweg.
In dem ganzen Stress habe ich die Ärztin dann fast gezwungen, meine Lippe aufzuschneiden. Ich sagte, du musst es tun.
Dr. Chapman weigerte sich aber zunächst. Verständlicherweise, hippokratischer Eid und so. Aber als Williams dann in seiner Not schon selbst zum Skalpell greifen wollte, schritt sie ein. Da sie befürchtete, Williams könnte sich mit dem Skalpell schlimmere Verletzungen zufügen und nachhaltig schaden. Eventuell Nerven durchtrennen. Und dann machte sie es doch selbst. Jetzt hatte Williams eine richtige Verletzung und ein ärztlich beglaubigtes Foto als Beweis. Aber trotzdem, dass diese ganze Sache zum Himmel stank, ließ sich nicht mehr kaschieren. Für die Medien war das Ganze natürlich ein gefundenes Fressen. Sie rochen sprichwörtlich Blut und tauften den ganzen Vorfall in bester Tradition Bloodgate. Diese Geschichte stank aber auch wirklich zum Himmel. Es passte nichts zusammen. Es gab mehr Fragen als plausible Antworten. Warum hatte Williams gezwinkert, als er den Platz verließ? Warum wirkte er insgesamt eher unbeeindruckt von der doch beträchtlichen Menge Blut, die da aus seinem Mund quoll? Und wieso hatte sich Evans schon minutenlang warm gemacht, noch bevor bei Williams eine Blutung überhaupt aufgetreten war? Und die wichtigsten Fragen? Wie soll es zu der angeblichen Verletzung überhaupt gekommen sein? Schließlich war ja kein Gegner in der Nähe gewesen. War es denn überhaupt Blut, das er da ausspuckte? Harlequins Coach Dean Richards beantwortet die letzte Frage, zumindest im Interview nach dem Spiel, mit einem klaren Ja.
Hand aufs Herz. Blutete Williams, als er vom Platz kam? Er hatte einen Cut am Mund und es ist unser Recht, ihn dann runterzunehmen. Ihr Gewissen ist rein? Ja, absolut.
Dass es daran aber schnell Zweifel gab, kann Williams im Nachhinein auch gut verstehen.
Diese lila Flüssigkeit sah nicht aus wie Blut.
Das Spiel war vorbei, aber das Drama hatte erst richtig angefangen. Ein Verdacht machte die Runde. Hatten die Harlequins etwa mit Fake-Blut zu betrügen versucht, mit einer vorgetäuschten Verletzung versucht, eine Situation herbeizuführen, die ihnen potenziell hätte helfen können? Auch der Chef der Disziplinarabteilung des European Rugby Cup, Roger O'Connor, hegte diesen Verdacht, erzählte er bei TalkSport.
Tom Williams verließ blutend den Platz und zwinkerte. Dann kam der Ersatzspieler. Das mussten wir uns angucken.
Und dann kam schrittweise ans Licht, wie sich das alles wirklich abgespielt hatte. Tom Williams erklärte die Schlüsselszenen später in diversen Podcasts. Williams kam also für den verletzten Malone ins Spiel.
Als ich aufs Feld rannte, sagte Dean zu mir, sag dem Physio, du kommst wegen Blutverletzung runter.
Williams guckte seinen Trainer leicht verdutzt an, sagte nur schnell okay, gab die Info wie befohlen dem Physio weiter und stellte sich auf seine Position. Das Spiel lief weiter, allerdings nicht nach den Wünschen der Harlequins. 8 Minuten vor dem Ende der Partie lagen sie, wie gehört, 5-6 hinten. Und ihrem Fullback Mike Brown, nach Nick Evans Ausscheiden der bestmögliche Kicker im Team, bot sich dann die Chance, per Penalty die Harlequins in Führung zu schießen. Aber er verfehlte das Gestänge deutlich. Die große Chance, das Spiel wieder zu drehen, war verpasst und das setzte dann alles in Bewegung, erinnert sich Williams.
Steph gibt mir eine Blutkapsel. Wenn dich einer berührt, steck sie in den Mund und wir holen dich runter.
Die Blutkapsel verstaute Williams erstmal in seiner Socke, um sie später dann zu benutzen. Ziel der Aktion? Die Harlequins wollten Nick Evans wegen seiner Kickqualitäten noch einmal ins Spiel bringen. Und dazu musste Williams so schnell wie möglich mit einer blutenden Wunde wieder runter. Kurz darauf war Williams dann tatsächlich in ein Gedränge verwickelt, ging zu Boden, nutzte die Blutkapsel aber nicht unmittelbar. Er musste sie ja auch erst aus seiner Socke ziehen. Das tat er dann auch etwas abseits vom Spielgeschehen, beziehungsweise er versuchte es. Er kniete sich auf den Rasen, nestelte umständlich an seiner Socke und steckte die Blutkapsel dann in seinen Mund. Aber sie fiel ihm wieder raus und er musste sie im Gras dann erstmal wiederfinden, was speziell für ihn ein großes Problem war.
Ich bin rot-grün blind und suchte das Ding, steckte es zurück in den Mund. Das sah lächerlich aus.
Ja, es sieht wirklich lächerlich aus, wenn man den gesamten Kontext kennt. Vor allem, weil es eine halbe Ewigkeit dauerte. Es sieht zunächst so aus, als wolle sich Williams die Schuhe binden. Dann sieht's aus, als falle ihm ein Kaugummi aus dem Mund, das er sucht. Und dann hält er sich plötzlich den Mund, aus dem es wie aus heiterem Himmel zu bluten beginnt. Dann stürzte der Physio auf den Platz, tat so, als würde er versuchen, die Blutung zu stillen, was natürlich nicht klappte, es gab ja keine Wunde, und führte Williams dann vom Feld. Im Live-TV-Bild hatte man das übrigens alles so genau gar nicht sehen können. Die Szenen wurden erst später öffentlich. Was man aber sah, Williams verließ das Feld, aber nicht ohne seinen Kollegen auf der Bank zuzuzwinkern. Eine böse Absicht verfolgte er damit aber eigentlich gar nicht.
Jim Evans hatte zu mir gesagt, lauf es raus, Tommy. Ich wollte ihm nur zeigen, dass ich okay war. Nichts Böses. Aber das haben sie sich rausgepickt und das gab der Diskussion Feuer.
Dieses Zwinkern hatte Williams dann erst recht verdächtig gemacht und war einer der Gründe, warum sie sich beim European Rugby Cup das alles auch nochmal ganz genau anschauten und untersuchten. Und bei der Aufarbeitung kamen dann Dinge ans Licht, die sich die Harlequins und der gesamte Rugby-Sport sicherlich gerne erspart hätten. Und alle, die sich direkt beteiligt hatten, hätten sicher auch gerne alles wieder rückgängig gemacht, vor allem Trainer Dean Richards, das eigentliche Mastermind hinter diesem ganzen Schlamassel.
Dean Richards schien aber unbeschadet aus der Sache herauszukommen, denn die Kommission des ERC hatte sich zunächst auf Tom Williams eingeschossen und ihn nach einer Anhörung als Alleintäter in erster Instanz für 12 Monate gesperrt. Er war schließlich derjenige, der unmittelbar und zweifelsfrei mit dem Täuschungsversuch in Verbindung gebracht werden konnte. Aus seinem Mund kam das Blut. Er hatte gezwinkert. Er hatte die Ärztin überzeugt, ihm die Lippen aufzuschneiden, um alles zu vertuschen. Und die schriftlichen Aussagen, die der ERC von den Beteiligten eingeholt hatte, legten diesen Schluss auch nahe. Dass Dean Richards im Hintergrund aber dafür gesorgt hatte, dass die Aussagen von Williams, dem Physio, seine eigene und die von Dr. Chapman aufeinander abgestimmt worden waren, das wusste die Kommission damals noch nicht und sie wusste auch nicht, dass die Harlequins unter Führung von Richards Williams gedrängt hatten, in Anführungsstrichen freiwillig, alle Schuld auf sich zu nehmen. Man hatte ihm eingeredet, sich opfern zu müssen, um Schlimmeres vom Club abzuwenden.
Die Harlequins sagten mir, das Schlimmste, was passieren kann, wäre eine kleine Strafe. Die zahlen wir. Daher dachte ich, das wäre im Interesse des Clubs, alles zu vertuschen. Sonst wären wir vielleicht aus dem Europacup geschmissen worden und das hätte Folgen gehabt.
Williams wurde also sanft unter Druck gesetzt, beziehungsweise sagen wir, wie es war. Er wurde moralisch erpresst, damit er alle Schuld auf sich nahm, damit er den Kopf hinhielt. Tu es fürs Team, damit der Club und vor allem Richards aus der Schusslinie kam.
Die Harlequins wollten Kompensation zahlen, boten mir eine garantierte Weiterbeschäftigung an. Sie wollten mich einfach in ein Sabbatical schicken, sagten immer wieder, was die Folgen für die Kollegen und den Club wären.
Der Plan ging dann, wie gehört, zunächst auf. Williams wurde für ein Jahr gesperrt, Trainer Richards, Steve Brennan, der Physio und die Ärztin Dr. Wendy Chapman wurden freigesprochen. Und die Harlequins, die bekamen umgerechnet 250.000 Euro Geldstrafe aufgebrummt.
I was the only one found culpable for this substitution.
Ich war der Alleinschuldige. Nach Version des Europäischen Rugbyverbandes soll ich die Blutkapsel gekauft haben, dann Dean Richards gebeten haben, mich wegen einer Blutverletzung auszuwechseln, und dann soll ich alles vertuscht haben.
That was the suggestion from the ERC at that point.
Aber ganz ehrlich, natürlich hatte niemand wirklich geglaubt, dass Williams ein Alleintäter war. Warum hätte er das auch tun sollen und wie hätte er das alles einfädeln können? Nicht nur die Medien waren vom ersten Strafmaß alles andere als überzeugt, erzählt auch Stephen Jones von der Sunday Times bei Talksport.
Tom war das Opferlamm. Wir merkten schnell, dass Tom für jemand anderen die Suppe auslöffeln musste.
Und dieser andere war natürlich, ich hatte es gesagt, Chefcoach Dean Richards, das Mastermind hinter dem Bloodgate-Skandal. Er war der Wortführer der Harlequins bei der Anhörung, vertrat offensiv seine Interessen und die seines Clubs. Er tischte die Mär vom Alleintäter Tom Williams auch auf. Doch er hatte die Rechnung unter anderem ohne die Spielergewerkschaft gemacht. Die bot Williams nämlich jetzt Hilfe an, unterstützte ihn, wo es nur ging und riet ihm vor allem dringend dazu, sich einen eigenen juristischen Beistand zu nehmen. Nicht mehr auf den Anwalt zu vertrauen, der ihn und die Harlequins gemeinsam vertrat. Aber natürlich nur im Interesse des Clubs handelte, ist ja klar. Vor allem ermutigte ihn die Gewerkschaft, gegen die 12-monatige Sperre vorzugehen und endlich reinen Tisch zu machen. Mittlerweile waren auch zusätzliche TV-Bilder aufgetaucht, die Sky Sports aufgezeichnet hatte, die aber in der Live-Übertragung gar nicht verwendet wurden. Die Übergabe der Blutkapsel durch Physio Brennan oder die Slapstick-Szene, in der Williams erst die Blutkapsel aus dem Mund fiel, er sie dann umständlich suchen und wieder in den Mund bringen musste. Die wurden dann auch noch wieder Gegenstand, als Williams tatsächlich in Berufung ging, weil er eben nicht gewillt war, als alleiniger Verantwortlicher hingestellt zu werden. Während die, beziehungsweise der ihm das eingebrockt hatte, unbeschadet aus der Sache herauskam. Und so entschied er sich, bei der ERC doch auszupacken. Aber warum kam diese Einsicht zu spät? Warum hatte er zunächst seinen Kopf für Verein und Team hingehalten? Und warum hatte er sich überhaupt auf diesen ganzen Betrug eingelassen, überhaupt mitgemacht und die Anweisung von Dean Richards im Spiel nicht mal ansatzweise hinterfragt? Nun, das alles hatte mit der Person Dean Richards zu tun und seinem ziemlich harten Regiment, das er bei den Harlequins führte. Ein Regime, in dem Widerspruch nicht gerne gesehen wurde. Richards war selbst Spieler auf höchstem Niveau gewesen und hatte dann auch als Trainer mit Leicester sehr erfolgreich gewirkt, ehe er die Harlequins nach deren Abstieg in der Saison 2004-2005 wieder nach oben in die höchste Spielklasse gebracht und auf Platz 2 in der Saison 2009 und nach Europa führte. Mit den ihm eigenen Methoden, die zum Teil für das Team, aber auch nötig waren, erzählt Williams hier.
Er war erfolgreich, machte uns stärker. Wir brauchten eine harte Hand.
Aber trotzdem, ein bisschen drüber wirken die Maßnahmen von Trainer Richards dann schon. Gegen den scheint ja sogar Felix Magath, der große Fußballtrainer, ein eher sanftes Training abzuhalten.
Für das erste Training kaufte er ein altes Auto. Und dann trainierten wir in Wimbledon auf einem großen Feld. Wir mussten ihn dann im Auto um den Platz schieben, etwa einen Kilometer. Mit 12 Mann war das einfach. Wir brauchten 7 Minuten.
And we got back and thought, yeah, that's not too bad. It's taken us about 7 minutes or so. Got a good run on. No problem at all.
Das kann grundsätzlich ein gutes Kraft- und Ausdauertraining sein, definitiv, aber so wie es Richards anwendete, hatte es schon was ziemlich Sadistisches, denn er ließ es damit ja auch nicht bewenden, sondern der erhöhte die Schwierigkeit noch beträchtlich.
Dann setzte er noch ein paar mehr Leute ins Auto und wir mussten wieder schieben. Er zog die Handbremse an. Wir drückten so stark gegen die Scheibe, dass die brach und wir unsere Handgelenke aufschnitten. Wir haben das 7-mal gemacht, mit Handbremse und Fuß auf der Bremse.
Heftigste Drillmethoden, das hatte schon auch was Demütigendes und eben den faden Beigeschmack von Erfolg mit allen Mitteln und um jeden Preis. Tja, und von solchen Aktionen war es dann auch kein allzu weiter Weg mehr zu Täuschungsaktionen, wie in diesem Spiel zwischen den Harlequins und Leinster am 12. April 2009. Dean Richards verlangte übrigens unbedingten Gehorsam von seinen Spielern. Wer Anweisungen hinterfragte und sich nicht an seine Vorgaben hielt, der drohte, aus dem Team zu fliegen.
Dean was such an influential figurehead at the club and within
the game. Dean war einflussreich. Man stellte ihn nicht in Frage. Das war toxische Führung. Wir durften seine Entscheidungen nicht in Frage stellen.
Allerdings hatte Richards mit diesem toxischen Führungsstil Erfolg.
Er lieferte Ergebnisse. Wir sind aufgestiegen. Viertelfinale im Heineken Cup. Dean hatte immer Erfolg, war entsprechend respektiert.
Er schmiedete die Mannschaftsteile damit zu einer Einheit, obwohl sie durchaus unterschiedliche Beweggründe hatten. Der eine Teil der Mannschaft liebte ihn, Der andere hasste ihn. Der eine Teil wollte ihm zuliebe gewinnen und wer mitzog, wurde vom Coach dann bevorzugt. Der andere Teil traute sich nicht zu widersprechen, weil er Repressionen fürchtete. Und die Ergänzungsspieler aus der zweiten oder dritten Reihe der Harlequins machten sowieso alles mit, um endlich die erhoffte Aufmerksamkeit des großen Coaches zu bekommen. Sie hätten wahrscheinlich alles getan, um von ihm anerkannt bzw. überhaupt beachtet zu werden, so Bree Williams.
It didn't occur to me while I was running on the pitch to say no, and it didn't occur to me not to do it, and it didn't occur to me 2 hours.
Mir kam überhaupt nicht in den Sinn, Nein zu sagen. Weder als ich auf den Platz rannte, noch später. Auch nicht beim Hearing, 6 Wochen später. Ich dachte, es wäre richtig für den Club. Das haben sie mir eingetrichtert. Richards und der Boss Mark Evans.
Dean Richards and Mark Evans, the CEO.
Und deshalb übernahm er dann zunächst auch den schwarzen Peter, machte sich selbst zum Sündenbock, opferte sich und seinen Ruf für das Team, den Trainer, den er verehrte und von dem er sich erhoffte, dass er ihm seinen großen Traum erfüllen würde, ihn nämlich zum umjubelten Rugby-Star zu machen. Man kann es blinden Gehorsam nennen, was Tom Williams trieb, oder vielleicht auch Befehlsnotstand. Schließlich befürchtete er ja negative Konsequenzen für seinen weiteren Karriereverlauf, falls er sich Dean Richards Plänen widersetzt hätte. Aber Williams hatte auch CEO Mark Evans erwähnt. Dem Board des Clubs muss man nämlich eben solche Vorwürfe machen wie Richards. Klar, dessen Führungsstil war toxisch, seine Methoden mehr als fragwürdig und Bloodgate, das stellte sich später raus im Zuge der weiteren Ermittlung, war eine von langer Hand geplante Aktion, die so oder ähnlich zwar erstmals aufflog, von Richards aber auch anderen Rugby-Coaches in der Branche schon diverse Male praktiziert worden war. Aber eben auch das Board mischte mit, machte sich zumindest dahingehend mitschuldig, dass sie Richards machen ließen. Er hatte Erfolg, also wurde er auch nicht von den Clubverantwortlichen hinterfragt, bis eben zu dem Moment, als Williams ernsthaft erwog, sich nicht länger vor den Karren spannen zu lassen, sondern reinen Tisch zu machen. Aber auf die Idee kamen sie auch nur, weil Tom Williams' Frau Alex einschritt, erzählt Williams hier bei Talksport.
I was sat in a room with 12 of the board members with my wife Alex and former Harlequins captain.
Ich saß in dem Raum mit 12 Vereinsvertretern und meiner Frau Alex. Es ging darum, was wären die Auswirkungen? Würde ich die Wahrheit sagen? Das führte aber zu nichts.
And I just got frustrated and I said, look, we're not getting anywhere here.
Ja, und dann knöpfte sich seine Frau Alex das Board noch einmal alleine vor und schaffte tatsächlich den Durchbruch. Sie schickte ihren Mann raus und setzte dann die Clubbosse mal so richtig auf den Pott.
She was really frustrated and Alex just said to me, look, do you mind if I go back in? I'll only be 5-10 minutes. And I said, look, go ahead, I don't think you're going to get anywhere. And Alex went back in to the house and...
Alex ging dann alleine nochmal rein und kam 15 Minuten später wieder raus und sagte, ich erzähl dir alles im Auto. Sie sagte, ich fragte, wessen Fehler das alles war. Und alle 12 sagten, Dean Richards.
And she went around each and every member of the board at the time, including the QC who was representing Harlequins, and asked them, whose fault is it we're here? And to a man they all said, Dean Richards.
Und dann kamen sie zur Besinnung, erkannten ihr moralisches Fehlverhalten. Sie legten Richards den Rücktritt nahe, er durfte aber immerhin gesichtswahrend selbst seinen Hut nehmen. Und Williams packte dann aus. Seine Strafe wurde dann auf 4 Monate reduziert, Dean Richards dagegen für 3 Jahre für alle Rugby-Aktivitäten gesperrt und auch die Strafe für die Harlequins noch einmal drastisch nach oben korrigiert. Das alles zeigt, dass solches Gebaren eben leider, wie es zunächst versucht wurde darzustellen, eben nicht nur Episode war, sondern dass es gängige Praxis auch bei anderen Clubs war, diese Blood Injury Rule zu beugen, wo es ging, und sie zu einem taktischen Mittel zu machen, mit dem man auf der Kippe stehende Spiele eben noch drehen konnte. Und damit sind wir beim Thema Strafen. Dean Richards wurde also als Mastermind für 3 Jahre gesperrt. Nach Ablauf seiner Sperre kehrte er ins Rugby-Geschäft zurück. Sein Ruf hatte zwar eine Delle erhalten, aber er bekam die Chance, sich zu rehabilitieren und zeigte sich dann bei Talksports später auch reumütig.
I wish I hadn't done it in the first place. And that's the first thing, you know. I don't think that I held myself and conducted myself in a proper fashion afterwards.
Ich wünschte, ich hätte das nie getan. Das war falsch. Erst zu lügen, dann zu vertuschen, war komplett falsch. Ich hätte dazu stehen müssen. So hätte es laufen müssen.
I shouldn't have done it. But once it was done, I should have held my hands up and said, right, I was wrong, my fault. And that's how it should have happened.
Richards ist bis heute im Rugby auf höchstem Level tätig. Die Harlequins kostete der ganze Betrug ziemlich viel Geld, inklusive aller juristischer Nebengeräusche, mehr als 1 Million Pfund und natürlich jede Menge Reputation. Und was auch rauskam und auch die hohe Strafe für Richards erklärt war, dass es unter seiner Regie eben schon mehrere Bloodgates gegeben hatte, die jedoch bis dahin unentdeckt geblieben waren. Das Board hatte sich eben, wie gehört, mitschuldig gemacht, versucht zu haben, diesen ganzen Skandal eben zu vertuschen. Und ihre Führungsstruktur machte es möglich, dass Richards so handeln konnte, wie er handelte. Das führte natürlich dann zu einem großen Vertrauensverlust der Fans und der Öffentlichkeit. Für sie waren sie als Betrüger gebrandmarkt. Die Worte Harlequins und Bloodgate fielen fortan immer zusammen. Aber die Harlequins erlebten dann in den Jahren nach dem Bloodgate-Skandal ihre erfolgreichste Zeit. 2011 gewannen sie zum Beispiel den European Challenge Cup, 2013 den Anglo-Welsh Cup, den Pokalwettbewerb für englische und walisische Teams, aber vor allem 2010 die Premiership. Ironischerweise dank eines Versuchs von Tom Williams und eines Kicks von Nick Evans. Diese sportlichen Erfolge halfen natürlich, das Bild der Harlequins in der Öffentlichkeit dann wieder positiver zu gestalten. Tom Williams' Sperre wurde auf 4 Monate verkürzt, er durfte weiter bei den Harlequins spielen, erlebte die großen Erfolge, wie gehört mit, hatte eben sogar Anteil daran, hat mittlerweile seine Karriere als Spieler allerdings beendet, wurde dann Trainer. Bloodgate und seine Verwicklung in den Fall lässt ihn aber bis heute nicht los.
It hasn't left my mind at any one point.
Ich krieg das nicht aus dem Kopf. Das wird für immer so bleiben.
I think be with me forever.
Aber trotzdem sind die meisten mit einem mehr oder weniger blauen Auge davongekommen. Härter traf es Physios Steph Brennan, der die Blutkapsel im Auftrag von Richards gekauft hatte, der später zugegeben hatte, neben Bloodgate noch in 5 weiteren Fällen geholfen zu haben, blutige Verletzungen zu faken. Dem war kurz vor Bloodgate sein Traumjob angeboten worden. Physio der englischen Nationalmannschaft hätte er nach Saisonende werden sollen. Doch das hatte sich nach Bloodgate dann erledigt. Ihm wurde für 2 Jahre die Arbeit als Physio im Rugby untersagt. Brennan arbeitete dann zunächst in einer Privatpraxis, ist mittlerweile aber in den Sport zurückgekehrt. Am härtesten jedoch traf es am Ende die Teamärztin, die überhaupt nicht in den Plan eingeweiht war, die dann aber den Schnitt setzte, damit Tom Williams nicht aufflog, erklärt ihre Anwältin bei Talksport.
The first she knew about it was when she walked through the door of the dressing room and a player in tears said to her, "Help me cover."
Ein aufgelöster Spieler in der Umkleide bat sie um Hilfe. Sie wurde unschuldig damit reingezogen, hatte ursprünglich mit dem allen nichts zu tun. Sie wollte nur helfen und hat am Ende den größten Schaden zu tragen.
Crying, whinging player is the one who ends up being the most damaged 10 years on.
Wendy Chapman wurde zum tragischen Kollateralschaden. Sie verlor nicht nur den Job bei den Harlequins, sie hatte zudem ihren hippokratischen Eid gebrochen. Verlor daher auch ihre Hauptanstellung als Notfallmedizinerin in einem Krankenhaus in Kent und verfiel in Depressionen, erkrankte an Brustkrebs, durfte dann aber später wieder praktizieren. Der Bloodgate-Skandal war ein Weckruf für den Rugby-Sport insgesamt. Er stieß tiefgreifende Veränderungen an, die darauf abzielten, die Integrität des Sports wiederherzustellen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Die Regeln und Verfahren zur Überprüfung von Verletzungen, insbesondere bei Blutwechseln, wurden erheblich verschärft. Es gab strengere Kontrollen und Überwachung, um es eben zu erschweren, Verletzungen vorzutäuschen. Allgemein wurden die Disziplinarmaßnahmen verstärkt für Spieler, Trainer und medizinisches Personal, das in ähnliches Fehlverhalten verwickelt war. Also Abschreckung durch hohe Strafen. Und somit löste der Skandal einen Kulturwandel innerhalb des Rugby aus, erklärt auch Rugby-Referee Nigel Owen hier bei Talksport.
It shows that we need to maintain that value of the game and it shows that people are willing.
Wir müssen die Werte unseres Sports aufrechthalten. Menschen sind bereit, Linien zu überschreiten, um jeden Preis zu gewinnen. So etwas darf kein Teil des Spiels werden. Rugby muss weiter ein Sport voller Respekt und Integrität bleiben.
Der Fokus auf Ethik, Fairness und die Einhaltung von Regeln wurde noch einmal geschärft und so dann auch schrittweise das Vertrauen der Fans in den Sport zurückgewonnen. Bloodgate ist ein Beispiel, was ein einzelner aufgedeckter Fall durchaus auslösen kann, wie er eine gesamte Sportkultur verändern kann. Und einen solch großen Skandal hat es seitdem im Rugby nie mehr gegeben. Klar hat auch der Sport immer noch seine Probleme, aber eben keinen so großen wie den, den diese kleine Blutkapsel 2009 auslösen konnte. Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.